Herzlich willkommen beim Podcast von jasperquast.de. Jasper Quast, das bin ich. Heute beschäftigen wir uns damit, wie man nahezu ohne Risiko in Firmen wie Amazon, Facebook, Google, Apple und so weiter und so fort investieren kann. Viel Spaß! Mich halten vor allem zwei Dinge von Investments ab, also von Investments in solche Wachstumsunternehmen. Zum einen ist das, dass der Kurs einfach sehr stark gestiegen ist und das KGV damit zu hoch, um zu investieren. Also beispielsweise finde ich es schwierig, bei einem so schwer zu analysierenden Unternehmen wie Facebook oder wie Amazon zu sagen, ich schlage hier zu. Der KGV liegt da teilweise bei 300 oder bei 30 oder bei 50. Das heißt, das ist mir etwas zu spekulativ. Ja, und der zweite Grund, der mich davon abhält manchmal, ist, dass ich das Risiko von einem Totalausfall scheue. Das heißt, gerade bei Wachstumsunternehmen, die sich eben auf noch unerschlossenen Märkten bewegen, hat man ja ein erhöhtes Risiko, dass eben andere Wettbewerber kommen, dass andere große Player einsteigen oder dass bestimmte Skandale oder was auch immer eintreten und die Aktie dann entweder stagniert oder das Unternehmen langfristig zerschlagen werden muss. Das sind so die beiden Hauptpunkte, die mich gerade bei Wachstumsunternehmen häufig abhalten. Und ich habe dann kürzlich auf Stefans Börsenblog einen Artikel gelesen, wo es glaube ich darum ging, warum er bestimmte Firmen nicht gekauft hat oder fast gekauft hätte, aber was ihn dann schlussendlich abgehalten hat. Und da hat er festgestellt, dass der Nasdaq 100 ziemlich viele sehr interessante Unternehmen enthält. Ja, und da habe ich mal genauer nachgeguckt und da sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich dann doch sehr interessant finde. Ich finde im Grunde genommen ein Investment in den Nasdaq 100 aus vier Gründen ziemlich genial. Erster Grund, man umgeht die hohe Bewertung bei einigen Einzeltiteln. Aktuell, wenn ich mir den Nasdaq 100 iShares ETF anschaue, kommt man da auf einen KGV von rund 19, was natürlich super ist, weil man quasi gleichen sich Unternehmen wie Apple, die ein relativ niedriges KGV im Moment haben, aus mit Unternehmen wie Amazon oder Facebook. Und insgesamt bekommt man so einen Mittelwert von 19. Ist schon mal interessanter und sicherer. Der zweite Punkt ist, man umgeht das Risiko von Einzeltiteln, wie ich am Anfang schon sagte. Facebook oder Amazon stellen ja ein gewisses Risiko dar, gerade weil man eben nicht genau weiß, was jetzt der faire Wert ist. Wie wird das Wachstum in den nächsten Jahren aussehen? Das ist ein großer Teil Spekulation dabei. Der dritte Punkt. Man hat trotzdem, obwohl man auf einen ETF setzt, einen Index, der eine außergewöhnliche Performance verspricht. Dafür werden wir uns dann gleich die Unternehmen, die enthalten sind, anschauen, um diese These zu begründen. Und schlussendlich der vierte Punkt. Der Nasdaq 100 enthält keine Finanzunternehmen. Das ist mir persönlich im Moment sehr wichtig. Dazu dann gleich. So, zum ersten Punkt. KGV, haben wir schon gesagt, ist im Moment bei 19. Beim S&P 500, der aus meiner Sicht etwas zu groß ist und die interessanten Unternehmen eben in kleinerem, zu einem kleineren Anteil drin hat, haben wir einen KGV von 25 aktuell. Ja. Zweiter Punkt. Das Risiko von Einzeltiteln habe ich schon erklärt. Jetzt schauen wir uns den dritten Punkt an, nämlich warum der Index aus meiner Sicht eine Top-Performance verspricht. Wir gehen mal die ersten Positionen durch und den jeweiligen Anteil. Die ersten 50%, die diesen gesamten Index ausmachen. Apple kommt auf 10%, Microsoft auf 8%, Amazon auf 6,5%, Facebook auf 5,3%, Google auf insgesamt, weil zwei Aktien sind, auf knapp 9%, Intel auf 3%, Cisco Systems auf knapp 3%, Comcast auf knapp 3% und Amgen auf knapp 2,3%. Das sind insgesamt knapp 50%. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir die Bilanzkennzahlen dieser Unternehmen angeschaut und habe festgestellt, oh großes Wunder, man kennt die Namen ja auch nicht ohne Grund, die sind ziemlich profitabel. Die Eigenkapitalquoten sind meist locker über 30%, bei Facebook sind es so, glaube ich, 80-90%, Bei Apple auch extrem hoch, Microsoft genauso. Also was das angeht, top, ein riesiger Sicherheitspuffer, einfach schon für den halben Index. Und die Umsatz- und Gesamtkapitalrenditen sind geisteskrank für einen Index. Wirklich super. Die Hälfte des Indexes, die ich gerade vorgelesen habe, danach kommen noch zig Unternehmen, die es auch erfüllen, aber egal, haben Gesamtkapitalrenditen jenseits der 8% und Umsatzrenditen jenseits der 10%. Genau die Kriterien, die ich auch bei Einzelinvestments immer wieder verlange und abfrage. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, ohne dass es unübersichtlich wird, wie die nächsten 20% aussehen, aus denen der Index besteht. Und da haben wir wieder krasse Unternehmen dabei. Kraft Heinz ist dabei, Gillette Sciences, Walgreen Boots, Starbucks, Priceline. Priceline ist genau so ein Unternehmen, wo ich seit Jahren rein möchte, aber die Preise halten mich ab zu investieren. Mondelez oder Mondelez, der Schokoladenhersteller. Costco, Adobe, Netflix. Ja, die bewegen sich alle in einem Bereich von 1-2% Anteil an diesem Index. Und das sind alles Unternehmen, die ich ziemlich interessant finde. Ja, wer eine genaue Auflistung haben möchte, kann sich einfach mal den Nasdaq 100 iShares ETF anschauen. Da ist das ja alles genau aufgezählt und tagesaktuell. Auch danach finde ich noch viele krasse Unternehmen. Und ich kann ohne jedes Problem behaupten, dass ich 60-80% des Indexes, also der einzelnen Titel des Indexes, total interessant finde und als Investment in Betracht ziehen würde. Das sehe im DAX zum Beispiel schon komplett anders aus. Da sind solche Unternehmen Ausnahmen. Ich würde persönlich sagen, dass mich beispielsweise aus dem DAX, was die Profitabilität angeht, da komme ich vielleicht auf 3 oder 4 Unternehmen von 30. Ja? Und hier bestehen schon mal 60-80% des gesamten Indexes nur aus solchen Unternehmen. Man kann sich jetzt die Mühe machen und die nächsten 20-30% sich auch noch anschauen und man wird wahrscheinlich ein ähnliches Bild finden. Da wir einen großen Anteil von auch sehr lukrativen Branchen haben. Und da kommen wir jetzt zu der Zusammensetzung der Branchen. 56% der Firmen in diesem Index sind im Informationstechnologiesektor angeordnet. Ja, ein gigantischer Wachstumsmarkt. Im Internet liegt die Zukunft, vollkommen klar. 21% dennoch zyklische Konsumgüter. Ja, 12% Gesundheitswesen. Auch ein gigantischer Wachstumsmarkt. 7% nicht zyklische Konsumgüter. Da sind dann, na Costco wahrscheinlich nicht, aber ne, da haben wir noch eine kleine Grundierung im Portfolio. Knapp 2% Industrie, knapp 1% Telekommunikation. Klar, Telekommunikation hat es aus meiner Sicht hinter sich, was das Wachstum angeht. Und dementsprechend bin ich über den kleinen Anteil glücklich, genauso wie dem kleinen Industrieanteil. Was schließen wir jetzt daraus? Also, Informationstechnologie und Gesundheitswesen machen knapp 70% von dem ganzen Index aus. Jetzt können natürlich ETF-Jünger kommen und die sagen, dass man nicht bestimmte Branchen überbewerten kann und so weiter und so fort. Na gut, die machen das eben nach dem BIP. Ja, die gucken dann meinetwegen so und so viel Prozent der Weltwirtschaftsleistung werden in Amerika gemacht, so und so viel Prozent in Deutschland und je nachdem gewichtet man. Das kann man machen. Man könnte auch sagen, ich möchte eben nur in profitable Unternehmen investieren. Ist für mich persönlich sehr viel logischer. Zumal man hier zu einem guten Preis in diese Unternehmen investieren kann. Ich halte relativ wenig davon zu schauen, wie gerade der Markt gewichtet ist. Man wird damit eine Marktrendite erreichen. Aber als aktiver Anleger möchten wir die ja schlagen. Und das heißt, wir müssen schauen, ich möchte mein Geld, wenn ich in Einzeltitel investiere, in profitable Firmen investieren. Warum sollte ich einen Index kaufen, in dem beispielsweise jetzt wie beim DAX mich 80% wahrscheinlich der enthaltenen Firmen überhaupt nicht interessieren, weil die unprofitabel sind. Also mit mir ist das nicht zu machen und dementsprechend werde ich mir immer Papiere raussuchen, auch bei den ETF, wo ich eine möglichst hohe Profitabilität feststellen kann. Ja, kommen wir jetzt zum vierten Punkt, Finanzsektor. Ne? Das ist das Schöne an dem Index aus meiner Sicht, dass keine Finanzunternehmen enthalten sind. Meiner Meinung nach, oder eigentlich ist es ja noch nicht meine Meinung, es ist ja Fakt. Die wesentlichen weltwirtschaftlichen Risiken liegen im Moment im Anleihenmarkt, weil die Zentralbanken da gnadenlos zugeschlagen haben. Durch die Niedrigzinspolitik der westlichen Welt natürlich auch im Immobiliensektor. Und schlussendlich, weil er damit komplett verknüpft ist, im Finanzsektor. Die Exzesse im Banksektor und die Folgen der Schulden- und Notenbankpolitik, die ich gerade angesprochen habe in der westlichen Welt, führen aus meiner Sicht zwangsläufig kurz- bis mittelfristig zu einer unabsehbar starken Krise. Wenn man sich mal das Volumen der Kredite anschaut, die zur letzten Krise geführt haben, das ist ja Pustekuchen. Jetzt sind die Big Player drin, nämlich die Staaten. Das macht mir einfach extrem Angst und ich möchte damit möglichst wenig zu tun haben. Allianz behalte ich noch, weil ich sie zum günstigen Preis eingekauft habe und es einen relativ kleinen Anteil hat, aber sollte hier nochmal ein großer Sprung drin sein, stoße ich die auch definitiv ab. Der Fairness halber möchte ich noch sagen, dass natürlich amerikanische Banken, und um die würde es ja in diesem Index gehen, sehr viel besser aufgestellt sind als die europäischen, aber es ändert am Grundproblem nichts. Ja, wenn ich eine Krise voraussehe, und ich bin jetzt weiß Gott kein Crash-Prophet, der das alle paar Jahre sagt, sondern ich gucke mir einfach die Verschuldungsdaten an, die implizite Staatsverschuldung, und ich habe auch einige Artikel darüber geschrieben, wie der Niedrigzins oder der Nullzins quasi Wirtschaften zerstört, zwangsläufig. Denn er setzt den Preis für Kapitalbeschaffung außer Kraft und das hat ganz viele Nebeneffekte, auf die ich in meinen politischen Artikeln bereits eingegangen bin. Also, dennoch, als Aktieninvestor wissen wir, natürlich werden die Leute auch in 5 und in 10 Jahren Millionen und Abermillionen Geld ausgeben, um Produkte von Amazon, von Kraft Heinz, von Microsoft zu kaufen, um Facebook zu nutzen, Google wird weiter gebraucht. Das stellt ja alles einen Mehrwert für die Bevölkerung dar. Und das heißt, diese Unternehmen werden immer Profite machen. Sie werden gute Profite machen. Das Schöne ist bei Aktien, wenn die Staaten jetzt, um aus den Schulden rauszukommen oder eine neue Krise zu bekämpfen, inflationieren, haben wir mit Aktien quasi eine Investmentform, die Inflationsschutz hat. Denn die Preise werden ja angehoben mit der Inflation. Sonst würde die Inflation auch nicht stattfinden. So. Ich investiere also trotzdem, weil ich auch die Gewinnchancen in den nächsten Jahren, niemand hat eine Glaskugel. Vielleicht können die westlichen Staaten das noch 5 Jahre durchziehen. Derzeit möchte ich natürlich Gewinne mitnehmen. Das heißt, ich investiere dauerhaft, auch jetzt, in diesen Phasen. Aber ich lege mir einen kleinen Cashback an. Im Moment stellt der rund 25% von meinem Portfolio dar und damit bin ich auch ganz glücklich. Vielleicht gehe ich noch auf 30% hoch. Ich möchte einfach, wenn eine Krise ist, richtig hart zuschlagen. Ich habe ja sowieso immer relativ viel Cash in der Hinterhand, weil ich ja auf gute Gelegenheiten warte. Aber selbst wenn jetzt 2, 3 Unternehmen stark fallen und ich zuschlagen möchte, werde ich mich da etwas zurückhalten, weil ich auf Sicht von, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahren viel Geld in der Hinterhand haben möchte, weil ich mir da natürlich eine größere Rendite von verspreche. Grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, was ich gerade auch mit dem DAX angesprochen habe. Ich mag konzentriertere ETF lieber. Dazu komme ich jetzt gleich noch, weil man unterscheidet ja zwischen replizierenden und synthetischen ETF. Es soll überschaubar sein und ich möchte wissen, was ich kaufe. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Entscheidend ist auch, dass in diesem Index, wie ich schon oft genug gesagt habe, über 50% der enthaltenen Einzeltitel für mich schon Einzelkäufe darstellen würden. Interessante Aktien. So, wie sicher sind aus meiner Sicht ETF? Ich bin sehr skeptisch, vor allem was die synthetischen ETF angeht, weil als Sicherheit Staatsanleihen angegeben werden. Das ist ja wohl der größte Witz. Sollte nochmal eine Krise wie 2007 kommen, die ja eben von Anleihenmärkten und so weiter ausgehen müsste, dann wären Staatsanleihen das Letzte, was ich als Sicherheit haben möchte. Ich finde die ganze Kombination, die sich aus Niedrigzinspolitik und den daraus ergebenden Folgen für die Wirtschaft und für Unternehmen, das finde ich einfach gruselig. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich würde niemals in der jetzigen Lage Staatsanleihen ins Portfolio nehmen. Das ist für mich das unsicherere Investment, wenn ich es mit Aktien vergleiche. Ich möchte Unternehmensbeteiligung aufgrund des Inflationsschutzes. Ich könnte jetzt mal so Game of Thrones mäßig sagen, Inflation is coming. Anders können die westlichen Länder nicht reagieren und die Notenbankpolitik wird zwangsläufig zur Inflation führen. Wen das interessiert, der kann sich mal Sachen wie den Cantillon-Effekt anschauen. Cantillon geschrieben, wenn man auf Wikipedia es eingibt mit Doppel-L. Auch replizierende ETF haben eine Gefahr, und zwar die Verleihquote. Ja, wir haben 100% Aktien und davon wird dann ein gewisser Teil verliehen, damit eben sowohl der Anbieter einen kleinen Gewinn davon tragen kann, und er auch die Kosten etwas drücken kann. Ich bin da skeptisch und ich möchte das eigentlich nicht. Es fließt so viel ETF, so viel Geld in die ETF-Märkte, dass man sich gar keine Illusionen machen sollte. Überall, wo viel Geld reinfließt, bilden sich Blasen. Ich denke, das ist auch bei den ETFs so, wenn man sich anguckt, wie viel Billionen da inzwischen reingeflossen sind. Jedes Jahr aber Milliarden mehr. Das muss einen generell nicht stören, solange halt solche Konstruktionen wie synthetische ETF oder eben auch diese Verleihpolitik in Grenzen gehalten wird. Und da mache ich mir halt ein bisschen Sorgen, aber da die Verleihquoten meistens irgendwie zwischen 1 und 5% liegen, ich glaube, das Höchste, was ich jetzt gesehen habe, waren 10-20%, das ist ja alles noch im Rahmen. Ich fühle mich trotzdem ein bisschen unwohl und möchte mittelfristig schauen, dass ich ETF raussuche, wo eben gar nicht verliehen wird. Die 0,05% Einsparung oder was die sich daraus ergeben, sind mir herzlich egal. In meinem eigenen Portfolio habe ich selbst einen synthetischen ETF, und zwar den auf die Emerging Markets von der Commerzbank, von Comstage. Und da fühle ich mich unwohl mit, den möchte ich mittelfristig abstoßen. Ja, ich kann jetzt als Pessimist wahrgenommen werden, das ist auch gar kein Problem. Meine Meinung, ein Crash-Prophet bin ich eigentlich nicht. Ich denke, dass ich das ganz schlüssig begründen kann. Ja, wie handle ich jetzt nach diesen Erkenntnissen? Habe ich ja im Grunde genommen gerade gesagt. Ich werde einen ETF auf den Nasdaq 100 suchen, werde auch einen kleinen Sparplan anfangen, weil ich die aktuelle Bewertung ganz in Ordnung finde und werde den dann massiv nach oben schrauben, wenn der Nasdaq 100 federn lässt und es ein paar Prozent Punkte nach unten geht. Aktuell wäre das ja mit Trump fast so gewesen, wobei sich die Aktienmärkte jetzt am selben Tag auch schon wieder erholen. Dementsprechend bleibt wachsam. Vielleicht interessiert euch der Nasdaq ja jetzt ein wenig mehr. Und wenn ihr das Ganze anders seht, wenn ihr mir sagt, dass das alles Quatsch ist, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über andere Meinungen, ich freue mich auch sehr natürlich über Lob und hoffe einfach, dass euch das hier gefallen hat. Es ist keine Anlageempfehlung. Ich muss nur einen Risikohinweis geben, dass natürlich jedes Investment mit Risiken verbunden ist und dass ich selber sowohl in ETF, in Einzelaktien und so weiter investiert bin. Das lege ich auch alles relativ präsent, lege ich auch alles sehr offen. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche, vielen Dank und einen schönen Tag noch.